Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha BSC Podcast. Tja, erst die Niederlage gegen Magdeburg und dann zwei gefühlte gegen Fürth und nun Bielefeld. Hertha verabschiedet sich mit ein paar Schlägen in die Magengrube in die Winterpause. Wir wollen ein Fazit ziehen und zwar in einem besonderen Modus. Let's go!
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha BSC Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Und damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Hertha BSC Podcasts in diesem Jahr. Mein Name ist Marc und ich führe für gewöhnlich durch diese blau-weiße Fußballsendung. Doch dieses Mal nicht so richtig, wenn man so möchte, denn wir haben uns für die letzte Folge des Jahres einen besonderen Modus überlegt. Und zwar haben wir vor ziemlich genau einem Jahr die berühmte, die berüchtigte WhatsApp-Folge aufgenommen, wo damals alle mal ihren Frust rausgelassen haben nach ja einem ernüchternden Jahresende. Dieses Mal ist es auch ernüchternd, aber doch schon in einem ganz anderen Maße als vor einem Jahr. Und wir wollten dieser Tradition gerecht werden, denn auch dieses Jahr ist es ja so, die Hinrunde endet kurz vor Weihnachten. Alle auch im Hertha-Base-Team haben weniger Zeit, sind schon bei der Familie, sind schon in der Heimat, das Equipment fehlt, die Zeit fehlt, die Muße fehlt vielleicht sogar, für eine ganz normale Folge. Und deswegen haben wir uns überlegt, beleben wir diese WhatsApp-Folge, diesen Modus, doch ein Stück weit wieder. Bloß dieses Mal etwas zielgerichteter als letztes Mal. Letztes Mal haben alle ihren Frust einfach von der Seele geredet, waren hintereinander dran und das hat für ganz schön viele, ich sag mal, Doppelungen gesorgt. Und das wollen wir dieses Jahr umgehen. Also habe ich mir Fragen überlegt zur Hinrunde, 7 an der Zahl, die ein wenig alle Aspekte dieses ersten halben Jahres der Saison abtasten soll. Und dazu hat jeder, hoffentlich jeder, ich nehme es vorher auf. Ich hoffe, dass dazu jeder im Team eine Sprachnachricht aufgenommen hat, ein Audio aufgenommen hat, wo er sie zu den jeweiligen Fragen Stellung bezieht. Und damit hoffe ich, dass wir einen guten Modus gefunden haben, um euch noch ein letztes Mal in diesem Jahr abzuholen. Meinerseits bleibt dementsprechend eigentlich nur noch zu sagen, zum einen unterstützt uns gerne auf Patreon, patreon.com/herterbase. Wir würden uns total freuen, wenn ihr euch, wenn ihr es auch finanziell machbar machen könnt, uns vielleicht finanziell zu unterstützen. Das hilft uns wirklich immens und da vielleicht auch dieses erste, das war ja nun das erste Jahr, 2025 war das erste Jahr für uns, für Patreon und ich bin unendlich dankbar. Ich habe es schon mehrmals hier an der Stelle erwähnt. Ich kann mittlerweile sagen, dass Hertha BSC, ja, wenn auch, also weit weg von einem Hauptteil, aber es kann einen kleinen Teil meiner Lebenskosten, wenn man so will, decken und ich könnte mir kein größeres Privileg vorstellen, als mit dem, was man vor 10 Jahren selbst gegründet hat, was man bis heute hochgezogen hat, dass man mit dem nun auch Geld verdienen kann, das fühlt sich unfassbar an und dementsprechend vielen lieben Dank an jeden und an jede, die uns da unterstützt haben, das ist mega. Ansonsten bleibt mir zu sagen, unterstützt uns gerne auch, wenn ihr das finanziell nicht könnt, auf allen Kanälen. Abonniert uns gerne auf YouTube. Gebt eine Sternebewertung auf Spotify ab. Joint dem Discord-Server, auch jetzt über die Weihnachtszeit, wenn ihr da irgendwie noch Redebedarf habt zur Hinrunde, dann habt ihr da den perfekten Ort. Empfehlt uns gerne weiter. Das ist auch immer noch die beste Variante. Und ansonsten würde ich sagen, quasi Mats ab. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und ansonsten hören und sehen wir uns kommendes Jahr wieder in alter Frische. Bis dahin mache ich jetzt auch mal die Hose auf, leg mich mit meiner Pancake und, weiß ich nicht, Plätzchenplauze aufs Sofa und genieße diese Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr tut das auch. Hau he und bis kommendes Jahr. Ciao, ciao.
Hi, danke Marc für dieses tolle Intro. Du hast gesagt, du hast dir Fragen ausgedacht. Ich stelle sie den Leuten und schicke sie denen sozusagen rüber per WhatsApp und die mir als Sprachnachricht zurück. Also, die erste Frage ist, wie erklärt ihr euch den schwachen Saisonbeginn von Hertha? Wo lagen die Probleme und vielleicht auch Fehler?
Hallo. Tja, die Frage habe ich mir am Saisonbeginn auch sehr oft gestellt und wir alle haben die uns wahrscheinlich sehr oft gestellt, woran es denn gekrankt ist und warum der Saisonstart so dermaßen in die Binsen gegangen ist. Und so hundertprozentig schlau bin ich auch nach wie vor nicht daraus geworden, aber ich würde es mal mit ein paar Erklärungsansätzen probieren. Und ich glaube, dass ein Punkt definitiv das System ist, das 352, was ja in der Vorbereitung einstudiert wurde und worauf sich ja sehr schnell festgelegt wurde, hat überhaupt nicht funktioniert. Angefangen vorne, der Doppelsturm, der in der Rückrunde der vergangenen Saison, beziehungsweise in der Phase unter Stefan Leitl, dann ja aus Fabi Rehse und Derby Scherndt bestanden hat, hat damals noch wunderbar funktioniert. Mit Rehse und Kownacki allerdings aus unterschiedlichen Gründen überhaupt nicht. Zum einen, weil Kownacki massive Anlaufschwierigkeiten hatte. Er ja damals auch ohne viel Eingewöhnungszeiten, ohne viel Training mit den Kollegen dann ins kalte Wasser geworfen wurde. Dort dann in den Spielen unglücklich wirkte, riesige Chancen vergeben hat. Exemplarisch sei da das Spiel im Pokal gegen Münster zu nennen. Und über die Verfassung von Fabi Rehse in dieser Hinrunde könnte man ganze Bücher füllen. Auch da fallen mir mit den Spielen in Gelsenkirchen und in Darmstadt direkt Szenen ein, in denen er das Tor machen muss und es in der Vergangenheit auch ja, mit Sicherheit gemacht hätte. Trotzdem hielt Stefan Leite dann ja über mehrere Wochen noch an der Idee fest. Das kann man bestimmt im Nachhinein als Fehler bezeichnen, wobei ich schon der Meinung bin, dass man dem Trainer auch mal zugestehen muss, Ideen für mehr als nur zwei Spiele auszuprobieren. Aber der Erfolg stellte sich eben nicht ein und ich fand, dann war es auch folgerichtig, sich davon zu verabschieden. Zum einen von dieser Idee mit dem Doppelsturm. Gleiches gilt aber auch für die Idee der Dreierkette, die in diesen Wochen eklatante Schwächen offenbart hat. Und diese Umstellung hat dann ja glücklicherweise auch gefruchtet. Was man, glaube ich, zusätzlich noch ins Feld führen muss, ist die Verletzten-Situation, die Stefan Leitl in den ersten Wochen ja auch gebetsmühlenartig immer wieder auf Pressekonferenzen und Interviews hervorgehoben hat. Ich bin ja heute der Meinung, dass er da vermutlich einen Punkt hatte. Damals habe ich es etwas kritischer gesehen, aber wenn man gerade die Rolle eines Paul Seguin, den er ja insbesondere immer wieder hervorgehoben hat, sich jetzt vor allem während dieser zwischendurch 7-Spiele-Siegesserie anguckt, dann ja, kann man ihm da oder muss man ihm da vielleicht sogar recht geben, dass das definitiv ein Faktor war, wobei ich dennoch der Meinung bin, dass auch zu dieser Zeit nach wie vor 11 Spieler auf dem Platz gestanden haben, die zu mehr hätten in der Lage sein müssen als das, was gezeigt wurde. Und ob man denn jetzt tatsächlich mit voller Mannschaftsstärke besser in die Saison gestartet wäre und vorausgesetzt, dass das System sofort gegriffen hätte, da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, weil ich glaube, dass ein weiterer Punkt neben der personellen Situation und dem System tatsächlich auch, ja, und jetzt wird es so ein bisschen küchenpsychologisch, das Thema Druck ist. Denn denkt man mal an den Sommer zurück, dann war sich ja quasi ganz Fußball-Deutschland einig, dass Hertha BSC der glasklare Favorit auf den Aufstieg ist. Und dafür gab es ja auch sehr viele gute Argumente. Man hat es geschafft, den Starspieler der zweiten Liga zu halten, den Vertrag sogar zu verlängern, konnte mit Kownacki einen erwiesenermaßen sehr guten Stürmer holen und hat mit Stefan Deitel jemanden, der auch schon bewiesen hat, dass er mit weitaus weniger Erfolgsaussichten und weniger Mitteln aufsteigen kann. Dazu haben die beiden ja, Frachtschiffe der Liga die Liga verlassen mit Hamburg und Köln. Und mit Bochum und Kiel kamen zwei Mannschaften von oben in die zweite Liga, bei denen ja nicht davon auszugehen war, dass sie direkt wieder den Wiederaufstieg anpeilen würden. Also es war fast schon unumgänglich, Hertha in die Favoritenriege aufzunehmen. Und ja, wie Hertha mit solchen Situationen umgehen kann, wenn man etwas erreichen kann, das weiß ein jeder Hertha-Fan. Da könnte ich jetzt diverse Situationen aus den letzten Jahren aufzählen. Und ich kann mir vorstellen, dass es die Mannschaft blockiert hat und dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, wie die letzten Spiele ausgegangen sind. Aber da will ich jetzt nicht vorweggreifen. Und zuletzt, ich glaube auch, dass die Gegner ein Faktor sind. Nach dem 1-2 auf Schalke waren wir alle, und das finde ich nach wie vor zu Recht, aufgrund der Art und Weise völlig von der Rolle, wie das passieren konnte. Jetzt ist Schalke Herbstmeister. Das 0-0 gegen Darmstadt liest sich jetzt auch ganz anders, wenn man weiß, wie Darmstadt den Rest der Hinrunde performt hat. Die Niederlagen zu Hause gegen Elversberg und Paderborn bleiben in meinen Augen trotzdem unentschuldbar, aber wenn man heute auf die Tabelle guckt, dann ordnet man das Ganze auch anders ein. Also man kann mit Wohlwollen schon an einigen Stellen mildernde Umstände geltend machen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass da mehr hätte drin sein müssen.
Hallo, Reni-Runde. Ja, Chris hier. Ich würde noch ein paar Sachen hinzufügen. Alex, du hast eigentlich schon die wichtigsten Punkte genannt. Ja, für mich ist das eigentlich ein klassischer Fall von ein bisschen von allem. Also Automatismen waren nicht da, du hast das System angesprochen. Den ganzen Sommer trainierst du eine Dreierkette ein und stellst dann in den ersten Spielen fest, dass das überhaupt nicht funktioniert. Das ist natürlich bitter, weil du erstens sehr viel Zeit in der Vorbereitung verloren hast und natürlich braucht die Mannschaft und das Trainerteam eine Weile, um da wieder den Umschwung zu schaffen und ein anderes System dann auch zu finden. Und dass das dann zum Start schwierig ist, ist klar. Ich glaube, die Abgänge, die wir gerade zu Saisonbeginn hatten, im Sommer hatten und nicht kompensieren konnten, die waren gerade in den ersten Spielen sehr, sehr zu spüren. Also ich hätte nie gedacht, dass Kennys Abgang so schmerzen würde und dass er so fehlen würde. Aber das ist wirklich auch bis heute, finde ich, ein Problem auf den Außenpositionen. Also da ist einfach jemand gegangen, der eigentlich ganz gut funktioniert hat bei uns, trotz seiner Schwächen. Und den konnten wir einfach nicht auffangen. Ne? Aber auch, klar, Ibu Maser, wenn der geht, ist schwer. Und Scherhand, muss man auch sagen, hat uns auch jetzt in den ersten Spielen schon gefehlt. Also seine Dynamik und seine Torgefahr. Das konnte man nicht wirklich kompensieren, auch nicht mit unseren Neuzugängen. Aber wir kommen wahrscheinlich im Laufe der Beiträge dazu. Ja, Heimspielfluch ging weiter, ne? Ging zu Hause relativ wenig. Wir haben uns da sehr, sehr schwer getan. Spielplan auch was undankbar, wenn man sich anguckt. Gelsenkirchen, alle dachten, wir hauen die 4-0, 5-0 weg. Also wir waren da alle schon ein bisschen arrogant vor diesem Spiel. Ich erinnere mich noch, wie optimistisch wir alle waren. Und dann im Nachhinein natürlich nicht ein optimaler Gegner für den ersten Spieltag, wo du noch nicht so ganz dich gefunden hast und Gelsenkirchen schon sehr, sehr gut losgelegt hat. Allgemein einfach formstarke Gegner auch einfach zu Beginn. Oft gegen Mannschaften, die in der Tabelle ganz oben waren. Die Ausfälle mit Verletzungen hast du schon angesprochen, Alex. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass wir auch einige individuelle Schwächephasen hatten. Also Reza hast du angesprochen, klar, offensichtlich. Martin Dardai, finde ich, hat uns auch in der Phase in den ersten Spielen Punkte gekostet. Hat später natürlich die Kurve gekriegt, ist viel, viel stabiler geworden. Aber in den ersten Spielen dachte man echt, was zur Hölle ist mit dem los. Es war einfach vor allem zu wenig. Tempo und Ideen vorne nicht. Du hattest keinen Dosenöffner. Reza hatte ja in der letzten Saison einige gehabt. Das hat er überhaupt nicht mehr gehabt. Wo du einfach in den richtigen Moment vielleicht das Tor hättest machen können. Gab ja einige Near-Misses, ne? Also knapp verfehlt. Dazu, ich meine, wir waren defensiv sehr anfällig, wir hatten individuelle Fehler, wirklich sehr viele individuelle Fehler, auch Anfälligkeit im Pressing vom Gegner, im Zentrum, einige Probleme. Es war einfach, von allem zu wenig und dann hast du ja vor der Saison diese Erwartungshaltung, da wird ein schwacher Saisonstart einfach auch zur Katastrophe so ein bisschen gefühlt, zumindest in der Wahrnehmung. Und nach ein paar Spielen waren wir alle so ein bisschen auf Panik. Ich glaube, hier auch bei uns wurde Gott sei Dank besser. Das werden ja die Nächsten hier auch einordnen können. Aber ja, genau. Das war's von mir. Ich wünsche euch schöne Feiertage, joyeux Fett und hau hey. Ciao.
Wie beurteilt ihr Herthas Transfersommer mit den Erkenntnissen der Hinrunde?
Die Frage nach dem Transfersommer würde ich beantworten, indem ich das so ein bisschen aufteile in was war gut und was war nicht gut. Gut war, ich würde sagen, kein Transfer bei Hertha war ein Flop, sondern die Transfers waren eher gut. Also die Spieler, die da sind, die neu gekommen sind, waren erkennbar eine Verstärkung in fast allen Fällen. Also Niklas Kolbe hat sich entpuppt als Innenverteidiger mit als super Komplettpaket, Tempo, Spielaufbau, Größe, da ist viel drin. Er kann links hinten spielen, in der Innenverteidigung hat er funktioniert. Das war ein wirklich guter Deal. Maurice Krattenmacher war gerade zu Beginn ein Lichtblick, ein kreatives Element, der sich auch als wertvoller Joker zuletzt entpuppt hat. Paul Seguin, als er dann fit war, wurde zu einem Stabilisator im Zentrum, auch ein Taktgeber im Spielaufbau. Ich finde, dass mit ihm auch Tjaak Ernst merklich sicherer geworden ist, weil Seguin da so ein bisschen auch immer vorgibt, den Takt angibt.
Und ich würde auch sagen, dass er vielleicht mit Ausnahme des Fürth-Spiels auch meist einfach ein sicherer Passgeber war, was Hertha dort im Zentrum gut getan hat. Leon Jensen, eine gute Ergänzung fürs zentrale Mittelfeld, günstiger Preis, leider lange verletzt, weil ich glaube, dass der Spielertyp auch in einigen Partien echt gefehlt hat. Und dann die Stürmer Gröning und Kovnatski. Ich meine, Gröning ist schnell irgendwie ein Liebling der Fans geworden, auch er war ablösefrei. Ist noch nicht ganz der Lieblingsspieler von Stefan Leitl, muss sich aktuell hinten anstellen, aber ich glaube, dass auch er schon auch hier und da der Mannschaft echt helfen kann. Bei David Kovnatski, ich glaube, dass derjenige, den man am ehesten noch in die Richtung etwas enttäuschend einordnen würde. Er hatte einen schwierigen Start, man hatte große Hoffnungen, als er kam, weil er dann doch als einer der besten Zweitligastürmer der letzten Jahre ankam, dann aber Schwierigkeiten eben hatte, doch in der Zeit direkt vor seiner Verletzung und dann auch direkt nach seiner Verletzung hat er gezeigt, was er dem Team geben kann. Und er sollte auch, denke ich mal, selbst den Anspruch haben, besser und konstanter aufzutreten. Und dann kann er in dieser Liga auch weiterhin den Unterschied ausmachen. Was ebenfalls gut war, fand ich, Kenneth Eichhorns Vertrag wurde verlängert, beziehungsweise man hat ihn wirklich fest sichern können. Man hat sogar noch Spieler wie Quasi Groch und Ibrahim zu Geld gemacht. Auch das war nochmal ganz gut und hat dem Klammenkonto geholfen. Was war nicht gut? Hertha hat eigentlich den kompletten Sommer mit einem 3-5-2-System sich vorbereitet und dort damit auch geplant. Wobei auch da die Kaderplanung ausbaufähig war, weil man einfach keinen linken Schienenspieler geholt hat. Und meiner Meinung nach auch in der Innenverteidigung es an Tempo noch gemangelt hat. Und ja, dann kam diese Umstellung auf das jetzige, ich sag jetzt mal 4-2-3-1. Aber da fehlt es dir auf einigen Positionen in der Breite. Du hast Innenverteidiger, die als Außenverteidiger spielen müssen. Du hast einen zentral offensiven Mittelfeldspieler in Krattenbacher, der als Flügelstürmer ran muss, weil du eigentlich mit Rehse und Winkler nur zwei Flügelstürmer im Kader hast. Den Torstensson, den sieht Leitl relativ klar im Zentrum. Und da kommen wir auch noch zu dem Punkt, was fehlt. Der Flügel ist eben unterbesetzt in der Quantität. Das Zentrum ist in der Quantität überbesetzt, aber auch dort funktionieren halt viele Spieler nicht. Stichwort Kevin Sesser. Dennoch sage ich, dass ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler fehlt, der dir einfach defensiv viel gibt, der Löcher stopft, der auch mal dazwischen geht. Das haben meiner Meinung nach auch die Spiele in Bochum und Fürth zuletzt ganz gut unter Beweis gestellt, wo man teilweise einfach in diesem Raum überlaufen worden ist und Schwierigkeiten hatte. Kenneth Eichhorn erfüllt den Part noch am ehesten von den Spielern, die zuletzt gespielt haben, aber auch das ist halt nicht seine Kernkompetenz. Demme und Seguin sind dann stark, wenn du viel Spielkontrolle haben willst, haben aber halt defensiv dann auch nicht das Tempo, nicht die Zweikampfstärke in allen Fällen, um das zu abzudecken. Und Leon Jensen, der ist in der Arbeit gegen den Ball noch am ehesten derjenige, ist aber auch kein klassischer Sechser und hat zuletzt verletzungsbedingt gefehlt. Ich glaube, dass es eine Problematik ist, die Peter Görlich auch erkannt hat. Also er hat in mehreren Interviews angedeutet, dass Hertha in der Kaderplanung Luft nach oben hat. Und ich glaube, dass wir das spätestens im Sommer auch Görlichs Kurs mehr erkennen werden. Bis dahin muss Hertha, sofern man nicht im Winter auf den Markt reagiert, darauf hoffen, dass bestimmte Spieler nicht ausfallen. Denn sonst gehen die Probleme wieder von vorne los.
Ja, hallo liebe Hertha BSC Community. Ich werde das Thema Transfers nochmal aus einer anderen Sicht beleuchten und würde ganz gerne den Aspekt berücksichtigen, wen wir im Sommer erstmal alles abgeben mussten. Denn im Prinzip war das eine feste Achse, die wir da wieder losgeworden sind aus Gary Scherhan, Ibo Maser, John Kenny und auch Flo Niederlechner. Das heißt, da sind uns schon mal geballte Scorerpunkte weggeflogen, auch vor allem von Kenny als Rechtsverteidiger, die wir aktuell sehr vermissen. Nichtsdestotrotz bin ich geneigt zu sagen, dass Weber es in diesem Transferfenster geschafft hat, die Offensive wieder relativ gut aufzustellen, auch wenn man merkt, dass viele Transfers Leitls Handschrift tragen, ob das jetzt ein Kovnatski ist oder auch ein Paul Seguin. Im Endeffekt war das aber eine sehr schwere Aufgabe. Ich denke, dass wir aktuell im Mittelfeld ganz gut besetzt sind. Die Lösungen vorne eigentlich gegriffen haben. Auch wenn wir, wie schon vorbesprochen wurde, eigentlich mit einem anderen System geplant haben und diese Umstellung dann natürlich die Transferplanung etwas in ein anderes Licht drückt. Nichtsdestotrotz, wir haben mit Seguin eine Stütze im Mittelfeld bekommen, glücklicherweise mit Kenneth Eichhorn eine weitere Stütze, die sehr relevant ist, sodass ich uns da auch im Mittelfeld gut aufgestellt sehe. Probleme, die allerdings nicht unbedingt mit Abgängen zu tun haben, die trotzdem aber nach wie vor bestehen, und das ist das größte Minus in meinen Augen, ist die LV-Position, weil wir es nicht hinbekommen haben, einen vernünftigen LV zu verpflichten. Und da jetzt immer mit einem Rechtsfuß spielen müssen, beziehungsweise mit einem Innenverteidiger, wenn Kolbe das macht. Und das führt einfach dazu, dass wir uns selber ja Möglichkeiten im Offensivspiel, im Aufbauspiel berauben. Und diese Baustelle, die hat es auch schon vor der Saison gegeben. Insofern ist das wirklich ärgerlich, dass wir dort es nicht geschafft haben, einen Spieler zu verpflichten. Ich hoffe, dass im Winter was passiert, wovon ich allerdings nicht ausgehe. Ich denke, wir werden das so zu Ende bringen. Ähnlich ist es auf der Rechtsverteidigerposition, wobei wir halt genug Rechtsfüße haben, aber die Idee mit Eitschberger ist nicht aufgegangen, leider, sodass man jetzt auch hört, dass er sich nach einem anderen Verein umsuchen möchte und schon um Freigabe gebeten hat. Wobei ich die Rechtsverteidigerposition eben doch deutlich leichter zu verschmerzen sehe. Also da haben wir einfach mehr Alternativen. Was aufgrund der Systemumstellung halt auch noch auffällt, ist, dass wir uns für keinen weiteren Flügelspieler bemüht haben. Insofern eigentlich nur mit Winkler und Reese dort arbeiten können, beziehungsweise einen Krattenmacher aushelfen kann. Aber wenn man berücksichtigt, dass ein Winkler letzte Saison wirklich keine gute Saison gespielt hat, haben wir auch auf der Position eigentlich nur Glück gehabt, dass der Mann jetzt so wieder in Form kommt. Insofern würde ich mir auf jeden Fall noch Verstärkung auf den Flügeln wünschen und sehe uns dann aber eigentlich wieder gut aufgestellt. Im Endeffekt müssen die Jungs das auf dem Platz eh machen, und ich glaube, wie gesagt, mit ein, zwei Verstärkungen auf Positionen, wo wir gerade wirklich dünn besetzt sind, haben wir einfach nochmal ein bisschen mehr Auswahl, ein bisschen mehr Variabilität, sodass unser Offensivspiel dann folglich auch wieder kreativer werden kann, um im Endeffekt einfach torgefährlicher zu werden, weil das ist das, was gerade extrem fehlt leider, auch weil ein Reese eben nicht die zu erwartende Form zeigt, und ich glaube, das tut uns am meisten weh, dass wir das nicht wirklich ersetzen können.
Mitte der Hinrunde nahm Herthas Formkurve extrem Fahrt auf. Was waren für euch die Hauptgründe für den Aufschwung? Wo lagen Herthas Stärken in dieser Phase?
Hallo zusammen, Luis hier. Ich hoffe, ihr genießt alle die Vorweihnachtszeit oder, wenn ihr es hört, je nachdem, wann ihr es hört, auch schon die Weihnachtszeit. Benni und ich haben die dankbare Aufgabe, über den Aufschwung zu sprechen, den es ja in der Hinrunde gab, als man als man 7 Spiele in Folge gewonnen hatte und was da die Gründe hinter sind. Und ich glaube, ein Grund, mit dem man anfangen kann, der ist tatsächlich relativ simpel, und das ist eine Sache, die hat Stefan Leitl zu Saisonbeginn betont, und zwar, dass ihm wichtige Spieler fehlen, die dann aber nach und nach zurückgekommen sind. Also ein Grund ist sicherlich, dass dieser Kader endlich komplett wurde, was ja nicht nur dafür sorgt, dass du eine starke Startelf aufstellen kannst, sondern dass du auch in jedem Training natürlich ja mehr Qualität hast, dass einfach generell alles kompetitiver wird, dass Spieler wissen, mehr Konkurrenz ist da, sie müssen für ihre Plätze kämpfen, und das hat dieser Mannschaft sichtlich geholfen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwann war das für mich fast schon ein Running Gag, als Stefan Leitl immer meinte, ja, und dann fehlt uns ja auch noch der Paul Seguin, wo ich dachte, ja gut, ich kann doch jetzt niemanden vermissen, der noch nie ein Spiel für uns gemacht hat, aber man sollte es dann speziell in diesen 7 Spielen sehen, unter anderem an Paul Seguin, hat dieser Mannschaft oder tut dieser Mannschaft echt gut mit seiner Erfahrung und seiner ordnenden Hand, speziell neben dem Kenneth Eichhorn, neben Diego Demme ist es nochmal was anderes, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, der zweite Grund, den ich besprechen möchte, der speist sich auch so ein wenig aus dem ersten. Man hatte das Gefühl, dass da plötzlich sich einfach eine Mannschaft gefunden hat, rein atmosphärisch, aber auch rein taktisch. War jetzt nicht jedes Spiel schön, definitiv nicht, aber es hat Klick gemacht, was die Art und Weise angeht. Diese Mannschaft war dann endlich mal ja, on the same page sozusagen, was das angeht, was sie machen wollen, wie sie zusammen spielen wollen, wie sie arbeiten wollen. Und das hat sich dann doch relativ fix in den Ergebnissen niedergeschlagen. Wie gesagt, das war sicherlich kein traumhafter Fußball in großen Teilen, aber es war Fußball mit einer klaren Haltung und einem klaren Plan und schönerweise auch mit dem ein oder anderen glücklichen Moment, den man überleben musste und dann auch eben mit Siegen. Und ich glaube, diese Rückkehr von vielen Spielern beziehungsweise wirklich auch die Debüts von dem einen oder anderen zusammen damit, dass diese Mannschaft dann verstanden hat, wie es gehen kann. Das war schon mal ein großer Katalysator und das war auch schön zu sehen tatsächlich, dass auch Stefan Leitl auf eine Art und Weise ja auch lernfähig sich gezeigt hat, zu Saisonbeginn diese Fünferkette, die überhaupt nicht geklappt hat, ein paar Personalentscheidungen, die nicht saßen. Und ab da hatte man das Gefühl, haben Trainer und Mannschaft dann endlich die gleiche Sprache gesprochen. Und es war ein absurdes Gefühl, um das noch kurz abzuschließen, diese Spiele hintereinander wegzugewinnen, weil man es einfach in keinster Weise gewohnt ist. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar mehr Gründe dabei, die zu dieser wirklich schönen Siegesserie geführt haben. Und deswegen übergebe ich da mal an Benny, der hatte nämlich noch mehr Gedanken zu. Und wünsche euch allen, wie gesagt, schöne Weihnachten und einen frohen Jahreswechsel. Macht es gut, hau he.
Ja, danke Luis für deine Gedanken. Ich übernehme an der Stelle und führe einen Halbsatz, den du mit drin hattest, weiter aus, als es darum ging, dass sich Mannschaft und Trainer irgendwie langsam finden und da eine Einheit auf dem Platz und auch neben dem Feld zusammenwächst. Das hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass man spielerisch gefühlt nochmal einen Schritt zurückgemacht hat. Also man hatte ja das Gefühl, zu Saisonbeginn wollten Leitl und der Kader zeigen, wie groß die Qualität im Kader ist, was man alles kann, wie sehr man Gegner dominieren kann. Und das ging halt so ein bisschen nach hinten los, weil man noch nicht so weit war und gleichzeitig defensiv vorgewählt war. Also die anderen haben ja vorhin schon mal gesprochen, das Münsterspiel zum Beispiel war ja katastrophal. Und dann hat man eben nochmal diese ein, zwei Schritte zurückgemacht und sich erstmal wirklich auf die absoluten Basics in der zweiten Liga konzentriert. Eine gewisse Kompaktheit, eine Stabilität, Einsatz wählen, auch dass man Bock hat, die Zweikämpfe zu führen und dann halt relativ simpel offensiv zu spielen, sprich schnelle Umschaltaktionen, viel auf die individuelle Klasse der einzelnen Spieler setzen, die ja auch unbestritten da ist, aber dass man eben da sagt, hey, wir müssen nicht den schönsten, nicht den attraktivsten Fußball spielen, es geht halt darum, das auf den Platz zu bringen, was man in der zweiten Liga braucht. Und indem das konsequent umgesetzt wurde, über Wochen hinweg, hat man sich dann eben auch Ergebnisse erarbeitet. Da waren häufig, war das ja nicht mal unbedingt ein großartiges Erspielen der Punkte, sondern eben Erarbeiten. Und das ist dann auch der vierte Punkt, dass man an der Stelle häufig auch ein bisschen Spielglück, will man es vielleicht nicht nennen, aber gute Spielverläufe und es kam einfach relativ viel zusammen für Hertha, was so häufig nicht der Fall war. Also wenn man dann nochmal die Spiele durchgeht, der erste Sieg dieser 7-Siegesserie war gegen Düsseldorf, ein extrem zähes Spiel, was am Ende durch eine überragende Einzelaktion von Maurice Krattenmacher entschieden wird, der da andribbelt und den Ball mit gefühlt 250 km/h in die Maschen haut. Das ist kein Spiel, was man gewinnen muss. Das war nicht komplett unverdient, aber man kann auch aus Düsseldorfer Sicht sagen, boah, das müssen wir nicht verlieren. Dann kam das Elversberg-Pokalspiel, wo man einen extrem guten Tag hatte, wo der Gegner aber auch aus mir unerfindlichen Gründen komplett überfordert war. Es gab diese frühe erste Umschaltaktion mit einem schönen Ball von Demme auf Schuler, der dann das 1-0 macht und ab da kann man mit der Führung im Rücken halt auch nochmal ganz anders aufspielen. Dresden-Spiel war, finde ich, rundum überzeugend tatsächlich. Dann ging es aber auch weiter mit Kaiserslautern, wo man mehr oder weniger in letzter Minute ein Gegentor kassiert und das aufgrund einer relativ knappen Abseitsstellung zurückgenommen wird. Gegen Braunschweig profitiert man davon, dass Winkler den Kopfball unendlich freisetzen darf, der auch mehr als haltbar ist und geht am Ende aus dem Spiel mit einem XG zu 2 XG. Also auch das muss man nicht unbedingt gewinnen. Gleiche gilt für Kiel, wo frühe Chancen nicht genutzt werden, als einmal da aus 30, 35 Metern der Kieler raufzieht und Tjaak Ernst sehr weit vorm Tor steht. Und am Ende gewinnt man das Spiel durch eine sehr gute Aktion von David Kownacki und Fabian Reese. Also häufig, ohne jetzt rückblickend diese Siegesserie schlecht reden zu wollen oder zu sagen, dass die unverdient war, kam mehrmals am Stück auch einfach viel zusammen für Hertha BSC. Warum spreche ich das? Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Und dieses Spielglück hat man sich erarbeitet, aber die nachfolgenden Wochen, zu denen ja dann gleich meine Nachfolger auch kommen, hat auch gezeigt, dass man darauf nicht unendlich viel setzen kann. Und ja, in der Zeit kam das gut zusammen und hat uns, glaube ich, den sehr schlechten Saisonstart etwas gerettet. So viel von mir. Die weiteren Punkte würden dann die anderen aus, die gleich nach mir kommen. Und von daher möchte ich an der Stelle auch nochmal die Chance nutzen, die Zeit, die mir hier noch verbleibt, frohe Weihnachten zu wünschen, einen guten Rutsch und ja, genießt die Weihnachtstage.
Zuletzt dann aber wieder die kalte Dusche. 2 Punkte gegen Magdeburg, Fürth und Bielefeld. Wie fällt euer Fazit zur Hinrunde aus und wie beurteilt ihr dahingehend die Arbeit des Trainerteams?
Moin. Ja, Fazit zur Hinrunde finde ich gar nicht so leicht dieses Jahr. War ja irgendwie alles sehr wechselhaft. Nach der Sommerpause mit absolutem Hype, nicht nur in der Hertha-Bubble, sondern ich glaube generell in Fußball-Deutschland, jeder, der sich mit der zweiten Liga beschäftigt, hatte Hertha mindestens als Aufstiegskandidaten, wenn nicht sogar als den Aufstiegskandidaten. Und dann startet man so wahnsinnig schlecht in die Saison. Und ich glaube, bei vielen, auch bei mir, war so dieses Gefühl von, naja, es ist halt immer noch Hertha und man kann halt nichts erwarten, nichts Schönes haben. Und dann ist man so halb bereit gewesen, die Saison schon abzuschreiben. Und auf einmal fangen die an, Spiele zu gewinnen und nicht nur irgendwie Spiele zu gewinnen, sondern so spätestens mit dem Düsseldorf-Spiel fängt dann diese absurde Siegesserie an, wo man 7 Spiele in Folge gewinnt, gefühlt 2 Jahre kein Gegentor kassiert, alles läuft für einen und das mündet in diesem absurden Fußballfest im Pokal gegen Lautern und das fühlt sich dann so ein bisschen an wie zu nah an der Sonne geflogen, weil danach wurde man dann doch wieder sehr auf den Boden der Tatsachen geholt mit den letzten 3 Spielen. Was jetzt auch bei mir eher dafür ein schlechtes Gefühl sorgt am Ende der Hinrunde, weil das Spiele waren, aus denen man mehr als 2 Punkte holen muss, wenn man sich die Tabellenplätze der Gegner anguckt. Und auch die Spiele selbst, also zumindest mal Fürth und Bielefeld, kannst du eigentlich nicht aus der Hand geben oder darfst du nicht aus der Hand geben. Und ja, jetzt ist der Abstand zu den Aufstiegsplätzen doch größer, als man sich gewünscht hätte. Es gibt natürlich auch positive Aspekte. Also man ist überhaupt noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Das hätte man nach dem Saisonstart ja jetzt auch nicht mehr unbedingt gedacht. Und dann natürlich dieses super Positive in der Pokalsaison. Also dass man noch im Pokal ist, auch nicht selbstverständlich. Dann mit diesen letzten beiden Runden, die ja doch sehr überzeugend waren, natürlich vor allem das Lautern-Spiel. Insofern gibt es schon auch noch Sachen, an denen man sich hochziehen kann. Dann komme ich mal ein bisschen zur Arbeit des Trainerteams. Ich finde, um mal positiv reinzustarten, dass die Kommunikation in allen diesen Saisonphasen, die ich gerade so ein bisschen versucht habe zu beschreiben, ziemlich gut war. Also das ist ja auch, was Stefan Leitl irgendwie so ein bisschen ausmacht, ist, dass er ja super ruhig bleibt, egal ob es jetzt negativ oder positiv ist. Und ich finde, das ist in beiden Phasen sehr gut gewesen, auch wenn man am Anfang der Saison sich vielleicht so ein bisschen drüber geärgert hat, dass da nicht mehr Emotionen kommen. Aber ich glaube, es hat der Mannschaft ziemlich gut getan, da jetzt nicht in Panik zu verfallen. Und dann eben auch, als wir diese gute Phase hatten, auf dem Boden geblieben und nicht irgendwie abgehoben, trotzdem die Gegner weiter ernst genommen. Und ich glaube, das war auch ein großer Teil davon, dass es überhaupt so lange so gut lief. Ja, über den Systemwechsel zurück zur Viererkette wurde ja auch schon gesprochen hier. Ich finde, das war vielleicht ein bisschen zu spät, aber man kann dem Trainer auch nicht vorwerfen, das an einer Idee festzuhalten. Vor allem, man hat ja auch in der Rückrunde letzte Saison gesehen, dass es funktionieren kann. Aber nach dem Systemwechsel zu diesem 4-2-3-1, finde ich, hat man schon auch nochmal gemerkt, dass so Spieler wie Cuisance und Rehse wieder mehr in ihren Idealpositionen spielen und auch bessere Leistungen bringen können. Was wichtig war, weil ich finde, man hat nie so ein richtig überzeugendes Offensivkonzept gefunden. Also abgesehen von Umschaltaktionen vielleicht. Ich finde, im Ballbesitz tut sich die Mannschaft immer noch extrem schwer, Gegner zu bespielen. Aber es hat eben den Einzelspielern mehr den Raum gegeben, glänzen zu können. Also gerade Cuisance und Rehse. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, finde ich. Also Konzept im Ballbesitz, um tiefstehende Gegner zu knacken, weil ohne das wirst du nicht aufsteigen können. Was man den Trainern aber auch noch zugutehalten muss, ist, dass sie die Defensive extrem stabilisiert haben. Also von Anfang der Saison zum Ende hin, wenn man jetzt vielleicht mal Fürth rausnimmt, ist die Defensive extrem stabiler, extrem viel stabiler. Auch durch Vertrauen und diese Ruhe eben auch bei Schwächephasen, wenn man jetzt mal Martin Dardai als Beispiel nimmt, dem das sichtlich gut getan hat. Ja, insofern finde ich die Arbeit des Trainerteams eigentlich insgesamt ordentlich, mit gerade im Ballbesitz, wie gesagt, noch Luft nach oben.
Tja, mein Fazit zur Hinrunde, das fällt mir aktuell nach dem letzten Spiel im Rücken etwas schwer. Denn eigentlich gibt es ja kaum was Schlimmeres, als in letzter Sekunde so einen Ausgleichstreffer zu kassieren, nachdem es zuvor auch noch eine aus meiner Sicht krasse Fehlentscheidung mit der roten Karte des Schiedsrichters gab. Und obwohl Bielefeld sich den Punkt aus meiner Sicht auch wirklich nicht verdient hatte, egal ob Hertha jetzt ein gutes Spiel gemacht hat oder nicht, am Ende fühlt es sich einfach an wie eine ganz bittere Niederlage und nicht wie ein Unentschieden. Und nichtsdestotrotz zum Fazit der Hinrunde. Am Ende dieser Hinrunde stehen jetzt also 28 Punkte aus 8 Siegen, 4 Unentschieden und 5 Niederlagen, was Tabellenplatz 6 bedeutet. Das ist sicherlich weniger, als man sich am Anfang der Saison erhofft hat und vermutlich trotzdem mehr, als man sich nach den ersten 7 bis 8 Spieltagen noch getraut hat, sich zu erträumen. Und dass jetzt nun am Ende diese Siegesserie aber nicht nur reißt, sondern sich in eine 3-Spiele-Sieglos-Serie mit 6 Gegentreffern verwandelt, ist nicht nur bitter, sondern gegen die Tabellenschlusslichter, gegen die man da gespielt hat, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt eigentlich vorm schwachen Gegner, auch unnötig und hätte man sich absolut nicht leisten dürfen, dass nun jetzt auch noch Kolbe für Wochen raus sein wird und die Vorbereitung entweder dann gar nicht wird oder nur in Teilen wird absolvieren können, ist außerdem echt bitter und glaube ich auch für die Rückrunde nicht besonders vorteilhaft, zumal wir auch im ersten Spiel auf jeden Fall auf Toni Leisner werden verzichten müssen. In Summe trüben diese Spiele zum Abschluss jetzt natürlich die Hochstimmung der vorherigen Wochen nach dieser tollen Serie, die auch mit einem ja, historischen, muss man ja schon fast sagen, 6-1-Sieg im Pokal gegen Kaiserslautern gekrönt wurde. Und man dachte dann, nach dem schwachen Saisonstart hätte man jetzt die Kurve gekriegt, aber nun eben dieser Rückfall. Deswegen schwierig jetzt, weil diese Hinrunde so von ja, solchen Extremen durchzogen war, jetzt ein Fazit zu ziehen für mich. Aber im Ergebnis ja, würde ich mich, glaube ich, Fabian Reese anschließen. Der hat nämlich im Interview bei Sky nach dem Spiel gegen Bielefeld der Hinrunde eine 3- gegeben. Das halte ich für eine ganz gute Selbsteinschätzung, der ich mich letztlich auch anschließen würde. Es fühlt sich jetzt vielleicht im Moment gerade auch noch ein bisschen schlechter an, aber man darf diese Sieglos-Serie, glaube ich, jetzt auch nicht ganz hinten runterfallen lassen und irgendwie als wertlos betrachten, nur weil die letzten 3 Spiele eigentlich mehr oder weniger katastrophal ausgegangen sind. Ja, wie ich die Arbeit des Trainerteams in der Hinsicht beurteile, Bruno sagt da, glaube ich, auch nochmal 3 Worte mehr dazu als ich, aber Stefan Neidl hat aus meiner Sicht eigentlich mit vielem, fast allem, was er am Saisonbeginn so gesagt hat und gemacht hat, irgendwie recht behalten, als er den schlechten Saisonstart erklärt hat. Da möchte ich zum Beispiel nur mal nennen, dass er eben immer wieder darauf verwiesen hat, dass ihm Seguin fehlt oder dass er an Martin Dardai festgehalten hat, der damals echt katastrophale Leistungen gebracht hat und wahnsinnig stark wiedergekommen ist. Insofern vertraue ich aktuell auch noch darauf, dass das Trainerteam auch jetzt die richtigen oder die Fehler, die richtigen Schlüsse zieht, die Fehler richtig erkennt und benennt und dann an den richtigen Stellschrauben dreht, damit in der Rückrunde nochmal richtig in den Kampf um den Aufstieg eingegriffen werden kann. Und aus meiner Sicht hat auch mal die notwendige Emotionalität im und nach dem Bielefeld-Spiel jedenfalls nicht gefehlt. Insofern wünsche ich allen frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Ha ho he.
Wer ist dein Spieler der Hinrunde?
Hi, Niklas hier und hier meine Gedanken zum Spieler der Hinrunde. Es fiel jetzt natürlich sehr einfach, Kenneth Eichhorn zu nehmen. Das ist, glaube ich, die offensichtliche Wahl. Ein Junge, der sich super entwickelt hat und mit 16 Jahren schon so spielt, als wäre er seit 20 Jahren auf dem Platz. Ich finde es allerdings ein bisschen zu obvious, und würde deshalb gerne einfach mal den Blick auf die Spieler richten, die sich stabilisiert haben oder die stabilisierend wirken. Da ist Seguin natürlich hervorzuheben, der dem ganzen System Leitl nochmal eine ganz andere Stabilität gegeben hat. Aber auch Spieler wie Gechter und Dardai, die in der Verteidigung einfach vielleicht jetzt nicht so super spektakulär spielen, aber sich im Vergleich zu vorherigen Saisons wirklich etabliert haben. An der Stelle muss man auch tatsächlich Ernst nennen, der uns diese Saison schon einige Punkte festgehalten hat, wohingegen er uns in der vergangenen Saison vielleicht sogar den einen oder anderen Punkt gekostet hat. Also hier sehe ich auf jeden Fall, dass die Formlinie klar nach oben zeigen. Aber der erste Gedanke, der mir neben Eichhorn in den Sinn kam, war tatsächlich Martin Winkler. Nicht, weil er so besonders spektakulär spielt oder weil er so spielentscheidend ist, aber weil er wirklich konstant spielt und somit eine wirkliche Gefahr auf dem rechten Flügel oder wenn er auf den linken Flügel wechselt, mit Rese darstellt, dass man mit ihm rechnen kann und dass man eben nicht mehr nur so abhängig ist von der linken Seite, auf der Fabian Rese spielt, wenn er denn spielt. Und aus dem Grund finde ich tatsächlich Martin Winkler ja wirklich nicht zu unterschätzenden Faktor im Spiel von Hertha aktuell. Dass die ganze Mannschaft aktuell ein bisschen formtief ist, färbt natürlich dann auch auf ihn ab. Ich würde aber, wie gesagt, einfach mal herausstellen, dass man einen Spieler die Saison auch daran messen kann, wer sich am ehesten verbessert hat. Und verbessert meine ich jetzt auch im Sinne von der eine gewisse Konsistenz erreicht haben. In der NBA gibt es, glaube ich, so eine Auszeichnung Most Improved Player. Und da würde ich ihn tatsächlich, wenn man das jetzt auf Hertha bezieht, würde ich das tatsächlich in die Richtung vergeben. Also Martin Winkler, mein Spieler der Saison, bisher ist natürlich ein kleiner Pick-me-Pick, weil eigentlich ist es Kenneth Eichhorn, aber ich finde, man muss eben auch über diese Spieler reden.
Hi, hier ist Lukas und jetzt auch von mir mein Spieler der Hinrunde. Und Niklas hat ja da schon sehr vieles gesagt und auch sehr viele Spieler angesprochen, die es auch verdient haben, dass man sie anspricht. Ich musste mich jetzt für einen entscheiden und ich nehme Tjaak Ernst. Tjaak Ernst, letzte Saison noch zu Recht auch stark kritisiert, war ein Unsicherheitsfaktor oftmals in der letzten Saison. Das hat sich diese Saison komplett gedreht. Wahnsinnig starker Rückhalt geworden. Gerade in der Phase der Siegesserie definitiv einer, der uns da viele der drei Punkte festgehalten hat. Ohne ihn gerade diese knappen Spiele wären so nicht ausgegangen. Nicht umsonst haben ihn ja schon andere große Vereine, europäische große Vereine auf dem Zettel. Also FC Porto war da mal im Gespräch, zumindest im Internet, auch Ajax Amsterdam. Und das sicherlich nicht zu Unrecht. Natürlich ist auch das Torhüterspiel immer stark verknüpft mit der Abwehr, die ja auch in dieser Saison über weite Strecken kaum bis gar nichts zugelassen hat. Trotzdem muss man sagen, Tjaak Ernst hat eine viel bessere Ausstrahlung und Präsenz auf dem Platz, traut sich auch, was zu sagen, nur Stichwort, wo er nach dem Gegentor schreit, ihr seid so dumm. Das zeigt ja auch, dass er sich traut, sich auch sowas rauszunehmen, auch in seinen jungen Jahren. Und ich finde es auch gut, wenn da ein Torhüter mal ein bisschen Feedback gibt. Also man kann ja in die Leute immer nicht reingucken, aber ich habe echt das Gefühl, der ist jetzt endlich in dieser Mannschaft richtig angekommen und hat da auch ein gewisses Standing, klar auch über seine Leistung. Trotzdem geben ihm die Statistiken ja auch alle recht. Also wenn man sich das anguckt auf kicker.de, gibt es so einen Torhütervergleich. Da geht es einmal nach Paradequoten. Da ist er Nummer 1 zusammen mit Loris Karius, also mit dem Torhüter aus Gelsenkirchen, die ja aktuell auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Und nach X-Goals ist er Zweiter hinter Loris Karius, weil er mehr Gegentore bekommen hat oder die Mannschaft insgesamt, beziehungsweise er ja, also er hat mehr X-Goals conceded sozusagen als Loris Karius. Das sind 25,81, also er hat mehr Torchancen sozusagen verhindert oder Tore verhindert, aber hat halt mehr Gegentore bekommen und dann ist die Quote dahingehend schlechter. Aber Lirum Larum, scheiß mal auf die Statistiken, ich glaube, jeder hat gesehen, was für einen guten Torhüter wir da aktuell drin haben, sagen auch viele immer dann, wenn man gewonnen hat, ja, aber wenn Jack Ernst nicht wäre, ich glaube, davon muss man sich nicht entschuldigen. Der gehört, sowas gehört einfach zu einer Mannschaft dazu und es gehört auch zu einer Mannschaft dazu, die aufsteigen will, dass sie so einen starken Torhüter hat. Deswegen Jack Ernst, mein Spieler der Hinrunde und ich hoffe sehr, dass das auch in der Rückrunde so weitergeht mit ihm. Ansonsten bleibt nur zu sagen, habt alle ein schönes Weihnachtsfest, genießt es, bleibt gesund und kommt gut rüber ins neue Jahr und dann hören wir uns alle da wieder und schauen mal, was wird.
Was ist dein Tor der Hinrunde?
Hallo liebe Hertha Base Community, hier ist der Misha und ich will euch heute mein Tor der Hinrunde präsentieren. Das ist gar nicht so einfach, weil ich finde, dass es letztendlich dann doch ein paar Tore gab, die wirklich schön waren und die auch viel Bedeutung hatten. Und deswegen werde ich ein bisschen schummeln, Marco und Lukas, verzeiht es mir, und 2 bis 3 nehmen. Das erste Tor, was ich nehme, ist das von Maurice Krattenmacher gegen Fortuna Düsseldorf in der 96. Minute zum 1:0. Einfach nur deswegen, weil es erstmal sehr, sehr, sehr schön war. Und man, glaube ich, gesehen hat, dass dieser Junge eine Menge Potenzial hat. Ich würde mir wünschen, dass er das in der Rückrunde noch mehr zeigt. Neben dem Schönheitsaspekt finde ich dieses Tor auch unfassbar wichtig, weil es letztendlich der Startschuss einer Siegesserie war, die wir alle wirklich sehr genossen haben und die sehr wichtig war für den weiteren Saisonverlauf. Ich würde behaupten, dass ohne dieses Tor der ein oder andere Sieg in den Spielen darauf dann nicht gefallen wäre und wir dadurch einfach eine Menge Selbstvertrauen getankt haben. Ja, und die anderen beiden Tore sind aus dem Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Ich glaube, wir alle können behaupten, dass dieses Spiel fulminant war und wir uns ab und zu immer mal wieder nicht den Augen trauen konnten, was da eigentlich gerade auf dem Platz gezaubert wurde. Das erste Tor, was ich da nehmen möchte, ist das von Martin Winkler, wie er über den halben Platz rennt und es diesmal auch einfach schafft, 2, 3 Spieler auszunehmen und letztendlich sogar die Kugel dann rechts unten noch im Tor unterzubringen. Das fand ich wirklich unfassbar, einfach nur, weil wir wissen, er ist schnell, dass er aber im Dribbling dann auch mal wirklich so fein an den Spielern vorbei marschiert. Das habe ich noch nicht so oft von ihm gesehen und fand ich einfach sehr, sehr schön. Und das dritte Tor ist in dem Fall auch gegen Kaiserslautern, und zwar von Kenneth Eichhorn. Gar nicht so sehr das Tor selber, sondern die Art und Weise, wie dieses Tor entstanden ist. Ich glaube, ein paar Sekunden vorher hat Cuisance einen sehr, sehr schönen Schuss, der dann an der Latte oder am Pfosten landet. Und Hertha kriegt es aber hin, den Ball weiter festzumachen nach dieser Chance und hört einfach nicht auf, das Tor zu bespielen. Und ja, ein paar Sekunden später spielt Marton Dardai einen wunderbaren Pass auf Kenneth Eichhorn. Aber davor steht noch Martin Winkler, der ihn einfach wunderbar durchlässt. Dadurch kriegt ihn Kenneth Eichhorn, der marschiert durch und ist plötzlich frei vom Tor und schiebt ihn auch rechts unten ein. Ich glaube, in dem Moment hat man gesehen, was Selbstbewusstsein mit so einer Mannschaft macht. Was passiert, wenn der Switch einfach plötzlich vollzogen ist. Und ich glaube, genau diese Momente brauchen wir noch öfter in der Saison. Und dieses volle Potenzial, was diese Mannschaft ausschöpfen kann, das haben wir halt in diesem Spiel gesehen und vor allem in diesem Tor. Von daher mehr solcher Tore in der Rückrunde, vielleicht ja auch mal so ein geiles Tor von Fabian Rehse, was dann zurückgenommen wird. So eine Dinger sind natürlich auch wichtig für den weiteren Verlauf der Saison. Und ich wünsche euch frohe Feiertage, eine gute Zeit, eine erholsame Zeit. Erholt euch gut von der Hertha, dass wir mit viel, viel Kraft in die Rückrunde kommen. Und alles Gute.
Was muss in der Winterpause passieren, damit Hertha in der Rückrunde nochmal wirklich um den Aufstieg mitspielt?
Tja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, im Winter hat man ja quasi 3 Hebel, die man betätigen kann. Der erste wäre, dass man atmosphärisch etwas verbessert. Nur habe ich da das Gefühl, dass man da eigentlich gar nichts tun muss. Mittlerweile ist diese Mannschaft eine echte Mannschaft. die zusammen marschiert, die sich hilft. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass dieses Gefüge wirklich zusammengewachsen ist, dass diese Mannschaft auch einen gewissen Hunger entwickelt hat. Und dementsprechend glaube ich, dass atmosphärisch kaum nachjustiert werden muss. Der nächste Aspekt wäre ein personeller. Da lässt sich im Winter natürlich immer nicht so viel machen für kleine Vereine wie Hertha, zumal ja die Devise ist, man müsste erstmal Spieler loswerden. Rochel, Hussein, vielleicht auch ein Kevin Cessa, Spieler verleihen wie einen Mamusa Lum, vielleicht ja sogar einen Julian Eitschberger, der jetzt zuletzt nicht mal mehr im Kader stand. Also diese Dinge müsste man wahrscheinlich erst machen, um Geld frei zu haben, um was zu tun. Mir würden schon Transfers einfallen, so ist nicht. Hertha hat nach wie vor, finde ich, ein großes Problem auf der Linksverteidigerposition. Es braucht eigentlich mal einen gelernten Linksverteidiger, der vielleicht auch Fabi Rehse dahingehend unterstützt, nicht der Einzige zu sein, der Flanken in die Mitte schlägt. Ich glaube auch, dass ein gelernter offensiver Flügelspieler sehr, sehr gut wäre, denn dort hat man ehrlich gesagt nur Fabian Rehse und nur Martin Winkler. Maurice Krattenmacher ist eher eine Zwischenlösung, Torsteinsson sehe ich mittlerweile nicht mehr auf dem Flügel und dann wird es richtig dünn, was Tempo und Tiefgang auf dem Flügel aus angeht und dementsprechend habe ich da schon Ideen, was man machen könnte, aber ich weiß nicht, was die Machbarkeit ist, aber ich glaube schon, dass man mindestens einmal noch auf dem Transfermarkt zuschlagen sollte, um sich auf den Außenpositionen offensiv wie defensiv breiter aufzustellen. Und dazu kommen natürlich auslaufende Verträge, wo man sich anschauen muss, geht das mit einem Kabofnik weiter, geht das mit einem Pascal Clemens weiter und so auch schon ein bisschen vorbereiten, was im Sommer eventuell passieren könnte. So. Und der letzte Hebel, das ist die Taktik. Ich glaube, dass man, wenn man da zwischen Defensive und Offensive aufteilt, dann ist die Defensive wirklich das kleinste Problem. Ja, bis auf den Saisonbeginn, wo alles holprig war, fallen mir ehrlich gesagt nur noch die Spiele gegen Bochum und gegen Fürth ein, in dem Herthas Defensive wirklich gewackelt hat. Ansonsten erinnern wir uns an neue Rekorde, neue zu Null-Rekorde, 1000 Minuten, eine weiße Weste, Tjaak Ernst in der Form seines bisherigen Lebens. Dahingehend würde ich sagen, muss man kaum etwas tun. Wenn man aber gegen den Ball denkt, dann glaube ich, was Hertha noch verbessern muss, und ich glaube schon, dass das auch im Sinne von Stefan Leitl ist, ist das hohe Pressing. Also im hohen Pressing hat Hertha massive Defizite, die teilweise auch einfach im Tempo liegen. Also wenn du mit Leistner, Demme, Seguin spielst, dann fehlt dir das Tempo, um wirklich offensiv pressen zu können. Martin Dardai auch nicht der schnellste Innenverteidiger. Das hängt ja wieder mit dem Personellen zusammen, was man nicht unabdingbar sofort schnell ändern kann. Ich glaube aber, was man ändern kann, auch mit dem bestehenden Personal, ist durchaus, wie man mit dem Ball spielt. Ich habe das Gefühl, dass Hertha noch sehr große Probleme damit hat oder immer mal wieder größere Probleme damit hat, wirklich dominant auftreten zu können. Ja, es gab die Spiele gegen Greuther Fürth in der ersten Halbzeit, gegen Dynamo Dresden in der ersten Halbzeit, gegen Preußen Münster, glaube ich, damals in der zweiten Halbzeit, also ich meine das Ligaspiel, wo man das hinbekommen hat, aber es passiert noch zu selten und ist zu sehr davon abhängig, dass Mika Cuisance einen exquisiten Tag erwischt. Wenn das nicht passiert, hat Hertha große Probleme im Ballbesitz dominant aufzutreten, facettenreich zu sein und so einen konstanten tiefen Block zu bespielen und dann auch zu knacken. Das ist mir noch zu wenig. Auch da hast du Probleme mit einem Leistner, mit einem Winkler, mit einem Schuler. Das sind keine Ballbesitzspieler, entweder weil sie einfach über Konter funktionieren oder über einen tiefen Block. Ich glaube, da muss man eventuell gewisse Wege jetzt einleiten in der Rückrunde und auch ein paar harte personelle Entscheidungen treffen, zum Gunste des Spielstils, denn ich glaube, Hertha hat aktuell das Problem, dass man so ein bisschen Kontermannschaft ist, ein bisschen Pressingmannschaft, ein bisschen Ballbesitzmannschaft, aber nichts, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ich glaube, dass das Trainerteam in der Winterpause einen Weg finden muss, da eine klare Richtung einzuschlagen, hinter die sich die Mannschaft stellt, um noch mehr Spiele zu gewinnen. Das sind die drei Ansätze, die ich habe. Und selbst dann wird super eng. Hertha muss wahrscheinlich, weiß ich nicht, 35 Punkte oder so aus der Rückrunde holen. Auf jeden Fall ein 2er-Punkteschnitt, wenn nicht sogar gefühlt drüber. Das wird schwer genug. Ich weiß nicht, ob das gelingt, aber das sind so die Hebel, die ich sehe. Positiv ist, das ist alles erstmal kein riesiges Hexenwerk. Hertha stand zum Winter schon mal deutlich schlechter da. Und das wäre so meine Prognose für die, oder meine Wünsche für die Rückrunde.
Das ist natürlich die entscheidende und spannendste Frage. Was muss man jetzt von den Verantwortlichen, von den Spielern, von dem Trainerteam erwarten, damit wir in irgendeiner Weise in den nächsten Monaten vom Aufstieg reden können Und Marc hat dazu eigentlich die wichtigsten Punkte genannt. Ich versuche mich jetzt auch so ein bisschen auf diese drei Säulen, auf drei Punkte zu fokussieren, da ein bisschen ergänzend meine Meinung noch reinzubringen. Kurzer Blick auf den Transfermarkt. Also meiner Meinung nach wäre es auch eine große Überraschung, wenn wir jetzt irgendjemanden holen. Für die Breite auf den Flügeln wäre es extrem sinnvoll, da einen Spieler zu holen, um auch mehr Freiheiten im Spielstil, Freiheiten fürs Trainerteam zu schaffen, aber auch internen Konkurrenzkampf zu schaffen, weil wenn wir jetzt sehen, wir haben nur eigentlich zwei angestammte Flügelspieler mit Rehse und Winkler, Thorsteinsson und Krattenmacher würde ich da auch nicht als Flügelspieler zählen. Das ist schon nicht optimal. Das ist eher suboptimal, wenn wir sehen, dass wir da eigentlich die beiden haben und die sich sicher sein können, dass sie spielen. Das macht uns auch ein bisschen berechenbarer für den Gegner. Klar, die beiden gewinnen ihre 1-gegen-1-Duelle, wenn es gut läuft, in den meisten Fällen. Aber ansonsten wäre das schon da am sinnvollsten. Dann ansonsten, worüber wir uns wirklich gar keine Sorgen machen müssen, ist die Stimmung innerhalb des Teams, des Trainerteams. Wir haben ja gesehen jetzt vor allem mit den Reaktionen nach dem späten Ausgleich gegen Bielefeld, die Mannschaft ist komplett intakt. Das Trainerteam zieht an einem Strang und da bricht nichts auseinander. Im Gegenteil, also wir haben ja jetzt so eine jetzt erst recht Stimmung kreiert. Und vor allem auch in der Zeit von der Siegesserie ist die Mannschaft, glaube ich, so eng aneinander gerückt, dass wir uns da wirklich keinerlei Sorgen machen. Da scheint alles wirklich gut zu laufen. Wo wir uns aber ein bisschen vielleicht Sorgen machen müssen, ist, wo wir auch das größte Defizit meiner Meinung nach haben, der eigene Ballbesitz, Fußball. Also klar, wenn man jetzt die Spiele uns anschaut, Magdeburg, Fürth, Bielefeld, du gehst als Favorit in diese Spiele, du schaffst es aber nicht, Lösungen für tiefer stehende Gegner zu finden. Du hast wenig bis gar keine Automatismen, um in irgendeiner Weise Großchancen kreieren zu können. Und da muss man sagen, da hapert es weniger an der Mentalität oder dem Einsatz, sondern wirklich am Angriffsspiel. Und ich denke mal, oder was entscheidend sein wird, wenn wir als Spitzenmannschaft auftreten wollen, dann musst du dem Gegner dein eigenes Spiel aufzwingen. Und da reicht es nicht, phasenweise irgendwie mal durch Kreativität von Cuisance oder 1-gegen-1-Duelle von Winkler und Rehse Großchancen zu kreieren. Nein, du musst wirklich, egal was du für ein Personal auf dem Platz hast, musst du Lösungen finden. Genauso wie in der Abwehr, da haben wir es ja gesehen. Wir haben sehr, sehr viele Spiele zu Null bestritten. Und egal, was für ein Personal da auf dem Platz stand, wir konnten uns sicher sein, dass diese Abläufe, das Füreinander-Dasein und auch generell das Spiel in der Viererkette einfach gestimmt hat. Und das muss auch im Angriff passieren. Also ich sehe im Moment noch nicht, dass wir, egal mit was für ein Personal da auftreten, gleiche Abläufe haben, gleiche Automatismen, gleiche Lösungen. Das muss auf jeden Fall in diesen zweieinhalb Wochen bis zum Schalke-Spiel auf jeden Fall angegangen werden. Und das sind jetzt zwei, glaube ich, intensive Trainingswochen, die wir nutzen müssen, um da einfach taktische und strukturelle Anpassungen zu schaffen. Das heißt, Abläufe, wann rückt wer nach, wo sind Laufwege, wo kann man Dreiecke bilden, wo kann man Überzahl schaffen. Wenn man das irgendwie hinbekommt, dann sieht es auch gegen Gegner wie Fürth, Bielefeld, Münster etc., name it, besser aus, um da auch einfach keinen Leerlauf zu haben und vielleicht dann genauso wie gegen Bielefeld dann das 1-1 am Ende zu schlucken und zwei Punkte zu verlieren. Heißt das muss jetzt Plan A sein, Spiele aktiv zu kontrollieren und nicht nur Umschaltfußball spielen zu können. Und da bin ich trotzdem der Meinung, ist es auch wichtig, ein bisschen Freiheiten zu haben, sich auch anzupassen an das Spiel gegen Elversberg oder Hannover, gegen direkte Konkurrenz, um da auch Umschaltfußball spielen zu können, phasenweise, aber auch Ballbesitzfußball spielen zu können. Und da, um den Blick nach vorne zu richten, die direkten Duelle gegen Schalke, Darmstadt, Elversberg, Hannover in den ersten 5 Ligaspielen sind super entscheidend. Also vor allem richtungsweisend, wo geht's hin? Wenn wir da mit einer positiven Bilanz herausgehen, dann dann machen wir da wirklich einen klaren Schritt nach vorne. Und ich bin guter Dinge, wenn das Trainerteam da die richtigen Stellschrauben drehen kann in den 2 Wochen, dass wir auf jeden Fall auch wieder eine Siegesserie starten können.
So, und das war's. unser Weihnachtsspecial, unsere Sprachnachrichten-Sonderfolge zur Hinrunde ist damit beendet. Vielen Dank an alle von Hertha Base, die mitgemacht haben. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal wirklich explizit an alle von Hertha Base, die jede Woche, also dass sich irgendjemand jede Woche findet, in der letzten Zeit vor allem Bruno, aber der ist ja auch noch neu, aber da sind wir auch ganz froh, dass der jetzt mit dabei ist. Nee, nochmal einen ganz expliziten Dank an euch alle. Ohne euch würde das überhaupt nicht gehen und das sehen Marc und ich total und dafür sind wir euch unendlich dankbar und ja, wir freuen uns auf die Rückrunde mit euch hören dann auch und wir hoffen, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß, ihr könnt jetzt schöne Weihnachtstage verbringen, gut ins neue Jahr starten und dann hören wir uns alle in 2026 wieder. Hau he!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.